Und Epheser Kapitel 2 nochmal aufschlagen. Wir haben ja gestern, sind wir nicht ganz fertig geworden mit dem Abschnitt Kapitel 2, Vers 1 bis 10. Wir haben gestern, es geht in diesen Kapiteln 1 bis 3 um die Heilsvorrechte in Christus. Die Heilsvorrechte sind Gegenstand des Gebetes in Kapitel 1 und die Heilsvorrechte sind eine Auswirkung der Kraft Gottes, haben wir gestern gesehen in Kapitel 2, die ersten 10 Verse und auch die weiteren Verse, die wir heute noch betrachten werden. Lesen wir zuerst den Text ab Vers 4. Aber Gott, der reich war an Barmherzigkeit, hat wegen seiner großen Liebe, mit der er uns liebte, auch uns, die wir tot in Übertretungen waren, zusammen mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet. Und er erweckte uns zusammen mit ihm und setzte uns zusammen mit ihm in den himmlischen Bereichen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten zur Schau stellte, den unermesslichen Reichtum seiner Gnade in Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn durch Gnade seid ihr Gerettete, durch den Glauben. Und dieses nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit nicht jemand sich rühme. Denn wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor bereitete, damit wir in ihnen wandeln sollten. Bis hierher hatten wir auch gestern gelesen, aber noch nicht wirklich die letzten Verse besprochen. Die Kraft, um die geht es, um die ging es in Kapitel 1, dass wir erkennen sollten, welche herrliche Kraft, welche überreich große Kraft es ist, die für uns da ist, die Glaubenden. Dafür hat Paulus gebetet, dass uns der Herr die Augen öffnet dafür und der Herr Geist möge uns Licht geben für diese Kraft, die vorhanden ist durch Christus und in Christus. Und dann hat er gesagt in Kapitel 2, diese Kraft hat sich nicht nur ausgewirkt in der Auferstehung Jesu Christi und in der Erhöhung Jesu Christi und in der Ordnung, Unterordnung aller Dinge, sondern diese Kraft hat sich auch ausgewirkt in dem, dass er uns aus den Toten auferweckt hat. Wir waren tot in Sünden und Übertretungen. Der Tod, aus dem wir erweckt wurden, wurde beschrieben in Versen 1 bis 3 und dann wurde beschrieben die Erweckung in Versen 4 bis 6. Und die Versetzung, das Mitsitzenlassen in der Himmelswelt, die Versetzung in die Himmelswelt. Und das war Vers 6 und 7. Und jetzt wollen wir noch einmal kurz diese Verse 8 bis 10 uns ansehen. Hier kommt noch eine Erklärung hinzu über dieses Gerettetsein. Und wir haben hier, wenn wir den Text entlang gehen, wir haben hier 5 Aussagen aus Gnade, denn aus Gnade seid ihr gerettet. Es geht um das Gerettetsein. Und das ist aus Gnade, wie wir jetzt gesungen haben. Es ist nicht unser Verdienst. Gnade heißt, wenn ich etwas bekomme, was ich nicht verdient habe, oder ich bekomme etwas nicht, was ich verdient habe, das ist auch Gnade. Wenn ich Strafe verdient habe und ich bekomme sie nicht, dann ist das auch Gnade. Hier ist also die Quelle. Gerettet ist aus Gnade und das Mittel, wodurch das Gerettetsein erlangt wird, ist aus Glauben. Also durch Gnade oder aus Gnade, durch Gnade, das ist die Quelle, es ist die Gnade Gottes. Ja? Wegen der sind wir überhaupt gerettet. Das Mittel, um es zu bekommen, ganz konkret, ist der Glaube. Also aus Glauben. Und da dieses nicht aus euch, dieses nicht aus euch, das Gerettetsein ist nicht aus euch, sondern Gottes Gabe ist es. Also ein freies Geschenk ist es. Übrigens, hier sagt Paulus nicht, dass nicht der Glaube ist nicht aus euch, dann müsste er schreiben, dieser nicht aus euch. Aber er sagt, dieses nicht aus euch. Auch im Griechischen ist das so. Also es geht um das Gerettetsein. Das Gerettetsein ist nicht aus euch. Warum? Weil es ein Geschenk ist. Zum Gerettetsein, das Gerettetsein ist nicht aus Werken. Das erklärt er gerade im nächsten Vers. Ja. Es ist Gottes Gabe, es ist nicht aus eigener Leistung. Nicht aus Werken. Aus Gesetzeswerken ist gemeint. Aus Werken, die man als Leistung vor Gott darbringen möchte. Und dann sagen können, jetzt habe ich es verdient, jetzt müsstest du mir gnädig sein. So geht es nicht, oder? Da waren die Juden, die kamen zu dem Herrn Jesus und haben gesagt, da war der Hauptmann von Kapernaum war er, denke ich. Der Hauptmann kommt zu Jesus und sein Knecht ist krank. Und da kommen die, und er bittet, dass Jesus ihn heilen möge und dass er kommen möge, beziehungsweise dass er einfach den Knecht heilen möge, so sagt er. Und dann sagen die Juden, der ist es wert, dieser Hauptmann, der römische Hauptmann, der ist es wert, der hat uns die Synagoge gebaut. Du kannst ihm schon etwas geben dafür, oder? Kannst ihm schon helfen dafür. Ja? Das war Werksdenken, oder? Und der Hauptmann selber sagt dann, Herr, ich bin nicht würdig, ich bin nichts wert. Ich bin nicht mal wert, dass du in mein Haus kommst, sondern sprich nur ein Wort und dann wird mein Knecht gesund. Wenn ich ein Wort spreche, dann handeln meine Knechte. Und er ist ein Hauptmann über 100 Leuten gesetzt. Und wenn er einen Befehl gibt, dann handeln die. Und wenn du einen Befehl gibst, dann geschieht alles. Und Jesus hat gestaunt, hat gesagt, noch nie habe ich so einen Glauben gefunden in Israel. Es war ein Heide, der glaubt, er bekommt das Heil nicht aus Werken, nicht deshalb, weil er die Synagoge erbaut hat, sondern aus Glauben. Er vertraut dem Herrn. Ja. Genauso ist es mit dem, also ist es auch im geistlichen Heil. Das Gerettetsein ist aus Gnade und es ist durch den Glauben. Das ist das Mittel. Der Glaube, hat jemand mal gesagt, sehr gut ausgedrückt, der Glaube ist die leere Hand, durch die ich die Gnadengabe Gottes in Empfang nehme. Das ist genau das. Der Herr bietet es an und ich strecke meine Hand aus und sage, danke Herr, und was muss ich zahlen? Nichts, sagt der Herr. Nicht aus euch, also ist das Heil, ist nicht aus euch. Also hier in Vers 8 lehrt Paulus nicht, dass der Glaube Gottes Gabe ist, sondern er lehrt, dass das Gerettetsein Gottes Gabe ist. Der Glaube ist etwas, wozu Gott uns animieren möchte. Gott arbeitet daran, dass wir vertrauen. Er möchte uns gewinnen, unser Vertrauen, wie ein Mann das Vertrauen einer Frau gewinnen möchte und umgekehrt die Frau das Vertrauen eines Mannes. Ja? Das muss man sich erwerben, das Vertrauen. Und Gott möchte, dass wir merken, dass er vertrauenswürdig ist. Deshalb zeigt er uns etwas über sich. Wir lesen von ihm in der Schrift und wir merken, Gott ist vertrauenswürdig. Und dann setzen wir unser Vertrauen auf Gott und bekommen das Heil aus Gnaden. Vertrauen ist etwas, was zum Menschsein gehört. Wir leben aus Vertrauen. Wenn wir Menschen kennenlernen, die wir noch nicht kennen, also wenn wir mit Menschen sprechen und wir machen Begegnungen, wir kennen die Menschen noch nicht, das Erste, was wir tun, ist grundsätzlich, wir geben einen Vertrauensvorschuss. Wir denken nicht, das ist wahrscheinlich ein Verbrecher oder das ist wahrscheinlich ein Dieb oder ein Lügner. So gehen wir nicht um mit Menschen. Wenn wir Menschen begegnen, dann rechnen wir zuerst einmal, der ist echt, der ist wahr, der ist nett und so weiter. Ja. Wir geben den Menschen einen Vertrauensvorschuss. Das ist die Art, wie wir Menschen umgehen. Ja. Und in Bezug auf Gott will, dass wir ihm vertrauen. Gott setzt an diesem Punkt an. Nicht aus euch ist dieses Gerettetsein, Gottes Gabe ist es. Es ist nicht aus Werken, aus Leistungen. Vers 9. Aber es zielt auf Werke hin, es zielt auf gute Werke hin. Also wir lesen hier in Vers 10, denn wir sind sein Gebilde, interessant dieses Wort, wir sind sein Gebilde, im Griechischen heißt es Poema. Poema, die Engländer sagen Poem, wie ein Gedicht, oder? Ein Werk. Wir sind sein Gebilde, sein Werk, sein Kunstwerk. Geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitete, damit wir in ihnen wandeln sollen. Also, Gott zielt auf gute Werke hin, aber nicht nicht als Ausgangsbasis. Ja, das ist wie bei Adam und Eva. Gott hat Adam zu Kraft gegeben, nein, Leben hat er ihm gegeben, Leben hat er ihm eingehaucht und Fähigkeiten. Und dann hat er dem Adam gesagt, so, und jetzt arbeite, jetzt geh hin und bebau den Garten. Aber er hat nicht, bevor er den Adam Leben eingehaucht, gesagt, er soll einfach jetzt arbeiten. Gott schenkt zuerst das Leben und die Kraft und dann erst kommt die Arbeit. Ja, und Arbeit ist was Schönes, wenn wir etwas wirken dürfen für Gott und mit Gott. Wir sind sein Meisterwerk, wie Adam das Meisterwerk Gottes war bei der Schöpfung, sein Gemachtes. Und dann hat, als Gott den Adam gemacht hat, hat er Arbeit für ihn vorbereitet. Gott hat schon voraus vorbereitet, der Garten, der soll dann von Adam bebaut werden. Also die Werke für Adam waren schon vorbereitet, dass Adam jetzt in diesen Werken wandeln sollte. Ja? Und dann hat er ihm das Leben gegeben und sobald er lebte, bekam er dann den Auftrag, schau, jetzt tu das. Jetzt bebaue und bewahre den Garten und so weiter. Und im Geistlichen ist es auch so, Gott hat Arbeit vorbereitet für den Gläubigen. Aber zuerst gibt er ihm das Leben, haucht ihm das Leben ein und die Kraft. Und dann sagt er, jetzt werde ich dich verwenden. Ich habe Arbeit vorbereitet. Eine Arbeit, wo ich dir die Kraft dazu gebe, sodass du diese Arbeit tun kannst und dann wirst du sehen, es wird was Schönes entstehen. Wenn wir gemeinsam an die Arbeit gehen, dann entsteht was Schönes. Ja? Ich habe vor kurzem eine Biografie gelesen von George Carver, der Mann, der überlebte. Kennt das jemand von euch? Das hat mich sehr begeistert, von diesem Wissenschaftler, schwarzer Mann aus dem Mitte des 19. Jahrhunderts geboren, also 1860 etwa geboren und war in sehr, sehr ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, keine Schulbildung, war sehr intelligent. Und hat er doch seine Schulbildung irgendwie bekommen und dann hat er gebetet, es ging darum, dass man sehr viele Erdnüsse hatte in den Staaten dort und die Baumwollindustrie funktionierte nicht mehr, man hat Erdnüsse angebaut und dann hat er gebetet, Herr, wozu hast du die Erdnuss erschaffen? Da hat er gesagt, das ist ja, in dem Buch beschreibt er das auch, es ist gut, wenn wir klein anfangen. Nicht fragen, wozu hast du die Welt erschaffen, das ist viel zu groß, viel zu groß. Fangen wir mit den kleinen Dingen an. Wozu hast du die Erdnuss erschaffen? Und dann heißt es, und gemeinsam gingen wir ins Labor und an die Arbeit. Gemeinsam, der Herr und ich. Und dann hat ihm der Herr die Augen geöffnet über die Erdnuss. Und er hat 300 Produkte erfunden, die man aus der Erdnuss machen kann. 300 Produkte. Ich dachte, ich lese nicht recht. 40 davon habe ich mir notiert in meinem Computer, weil ich mir das merken wollte, aber ich habe es jetzt nicht auswendig. Aber man kann, wer das lesen will, der kann. Aber was will ich sagen? Hier ist ein Mensch, der mit Gott an die Arbeit geht. Und jetzt entsteht eine Leistung. Der Herr führt ihn. Und im Geistlichen ist es auch so, nicht nur bei der Erdnuss. Auch im Geistlichen dürfen wir dem Herrn unser ganzes Leben zur Verfügung stellen, alles, was wir haben und das, was er uns gegeben hat. Und jetzt kann etwas entstehen für den Herrn. Gute Werke und nützliche Werke für die Ewigkeit. Der Herr kann etwas durch uns hervorbringen. Und das, was der Herr durch uns hervorbringt, das wird bleiben. Jeder Mensch hat den Willen und den Wunsch, etwas auf dieser Welt zu vollbringen, was bleibt. Jeder Mensch möchte sich verewigen. Aber die Weltleute schaffen das nicht. Aber wenn ich Christ bin, darf ich so leben, dass der Herr Jesus durch mich was tun kann. Und er wird was tun durch uns. Und es wird bleiben, das, was er getan hat. Arbeit, die der Herr vorbereitet hat. Jetzt also nicht im deterministischen Sinne, dass er ganz konkrete Sachen, ich habe dich vorher bestimmt, dass du dieses tun sollst. Grundsätzlich, er hat Werke vorbereitet, dass wir in ihnen wandeln sollen. Und bitten wir ihn, Herr, öffne mir die Augen, zeig mir, was ist dran, was darf ich arbeiten für dich? Der Herr hat genug Arbeit vorbereitet. Und wenn ich nur die Hälfte davon mache, habe ich schon wahrscheinlich schon mehr als genug zu tun. Ja. Gnade heißt also nicht, dass man gar nichts arbeiten soll. Gott gibt uns die Gnade, Gott beschenkt uns und gibt uns das Leben und dann bereitet er ein wundervolles Arbeitsprogramm vor. Der Mensch möchte gerne arbeiten. Arbeit ist kein Fluch. Arbeit ist nicht eine Folge des Sündenfalls. Bevor dem Sündenfall hat Adam schon gearbeitet. Er hat aber nicht geschwitzt dabei. Das ist was anderes. Ja. Und sich nicht gestochen mit den Dornen und Disteln und so weiter. Und mit unserem Arbeiten gibt der Herr dann auch die Fähigkeiten dazu. Aber wir müssen weiter. Im Epheserbrief geht jetzt der Apostel weiter und zeigt jetzt ab Kapitel 2, Vers 11, dass diese Kraft nicht nur im persönlichen Bereich sich ausgewirkt hat, sondern diese Kraft hat sich auch ausgewirkt im gesellschaftlichen Bereich. Diese Auswirkung dieser Kraft im gesellschaftlichen Bereich lesen wir jetzt in Kapitel 2, Vers 11 bis 22 lesen wir. Darum denkt daran, und bitte lesen Sie ruhig in Ihrer eigenen Bibel mit, dann sehen Sie auch, wenn irgendwelche Unterschiede sind. Darum denkt daran, dass ihr einst, die ihr im Fleisch von den Völkern waret, die Unbeschnittenheit genannt werden von denen, die Beschneidung genannt werden. Eine Beschneidung, die am Fleisch mit der Hand geschieht. Dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels und Fremde den Bündnissen der Verheißung und keine Hoffnung habend und ohne Gott in der Welt. Nun aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst ferne wart, nahe geworden durch das Blut des Christus, denn er ist unser Friede, der die beiden eins machte. Und die Scheidewand, den Zaun, auflöste, die Feindschaft, und zwar in seinem Fleisch, indem er das Gesetz mit dessen in Satzungen gefassten Geboten außer Kraft setzte, damit er die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen schaffe und so Frieden stifte und die beiden in einem Leibe ganz mit Gott versöhne durch das Kreuz, da er durch dasselbe die Feindschaft tötete. Und nachdem er gekommen war, verkündete er als gute Botschaft Frieden euch, den Fernen und den Nahen, weil durch ihn wir beide in einem Geiste den Zutritt zum Vater haben. Dann seid ihr also nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern Mitbürger der Heiligen und Hausangehörige Gottes, aufgebaut auf dem Fundament der Apostel und Propheten, wobei Jesus Christus selbst der Haupteckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempelheiligtum im Herrn, in dem auch ihr mit aufgebaut werdet zu einer Wohnstätte Gottes im Geist. Also gehen wir mal diese Verse einfach jetzt Schritt für Schritt durch. Zuerst in Vers 11, warum sie denken. Er sagt, sie sollen an etwas denken, ja. Und bevor er das sagt, dass sie an etwas denken sollen, sagt er schon warum. Nämlich darum, ist das erste Wort. Darum. Also warum sollen sie an etwas denken? Warum sollen sie denken? Da bezieht er sich auf das, was er bisher gesagt hat. Weil Gott so viel getan hat, wie wir vorher gelesen haben in den Versen. Und weil Paulus für sie betet um Licht, sollen sie jetzt daran denken, woran sollen sie denken? Zuerst einmal, sie sollen daran denken, was sie waren. Vers 11 und Vers 12. Oder denkt daran, dass ihr einst, die ihr im Fleisch von den Völkern wart, die Unbeschnittenheit genannt werden, von denen, die die Beschneidung genannt werden, die am Fleisch mit der Hand geschieht, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart. Also, und er sagt in Vers 13, ferne, euch, die ihr ferne wart. Ja? Also sie waren ferne, sie waren von den Völkern, sagt er zuerst. Sie waren von den Völkern, das heißt von den heidnischen Völkern im Gegensatz zu Israel. Die hatten keine Vorrechte. Israel hatte Vorrechte in der Welt. Israel war das Volk, durch das Gott den Messias bringen würde und durch das Gott die ganze Welt segnen würde. Israel hatte ein besonderes Vorrecht, hatte eine Nähe zu Gott. Gott hat sich geoffenbart in Israel, dem Volk Israel am Sinai und dann später durch die Propheten. Aber diese Heiden, die waren ohne Vorrechte. Sie waren nicht, die hatten nicht die Vorrechte, die das Volk Gottes hatte. Sie waren die Unbeschnittenen, sie wurden Unbeschnittene genannt. Unbeschnittene, wenn man das Alte Testament liest, die Philister waren zum Beispiel die Unbeschnittenen, oder? Die Unbeschnittenen, das ist ein Ausdruck, die Unreinen, die Weltlichen, die aus eigener Kraft handeln und eigener Weisheit. Unbeschnittene. Aber allerdings sagt er jetzt hier, gerade in dem Vers, sagt er, dieser Zustand der Israeliten war nicht viel besser, denn die waren zwar beschnitten, aber nur mit der Hand am Fleisch, nicht am Herzen. Aber sie waren also die Unbeschnittenen, wurden die Unbeschnittenen genannt, sie hatten keinen Messias, der Messias, der kam nicht von den Heiden, denn Israel hatte den Messias, der war ihnen verheißen, für sie sollte er kommen. Sie waren ohne Bürgerrecht in Israel, also ohne Bürgerrecht des Volkes Gottes. Kein Bürgerrecht hatten sie im Volk Gottes. Sie gehörten nicht zum Volk Gottes, die Heiden. Sie hatten keine Bündnisse. Es gibt ja einige ganz berühmte Bündnisse im Alten Testament. Der Bund Gottes mit Abraham. Dann der Bund Gottes am Sinai. Der sogenannte alte Bund, Gesetzesbund. Und dann der Bund, der neue Bund. Aber mit wem spreche ich? Ihr habt ja eine Freizeit gehabt über Alten und Neuen Bund. Also dann seid ihr die Fachleute hier. Also Bündnisse. David hat auch einen Bund geschlossen, einen Königsbund. Ja, dass der Thron Davids besetzt bleibt in alle Ewigkeit. Wird ein König herrschen auf dem Thron Davids. Das war auch ein Bund. Also Israel hatte verschiedene Bündnisse. Und natürlich das Besondere war die Verheißung des neuen Bundes. Oder dem Volk Israel, dem Hause Israel, dem Hause Juda ein neuer Bund verheißen wurde, wo Gott das Gesetz in ihre Herzen schreiben würde. Aber das war alles Israel verheißen. Und diese Heiden waren einfach Heiden. Hatten keine Bündnisse, keine Verheißungen. Sie waren ohne Hoffnung. Ein Heide hatte keine Hoffnung für die Zukunft. Ein Jude, der konnte, der hatte eine Hoffnung. Abraham schaute voraus auf eine Stadt, die Gott bauen würde. Die Fundamente hat, ewige Fundamente hat. Der hat eine herrliche Hoffnung. Und alle, die von Abraham abstammen, alle, die zum wahren Volk Gottes gehörten, hatten diese Hoffnung. Eine herrliche Hoffnung. Aber die Heiden nicht, waren ohne Hoffnung und ohne Gott. Hier steht übrigens, soviel ich weiß, das einzige Mal in der Bibel, Atheisten. Atheisten. Da steht im Griechischen das Wort, sie waren Atheisten, ohne Gott. Ohne Gott. Und auf diesem Hintergrund, also weil die Götzen, die sie hatten, die Heiden hatten, das war kein Gott. Auf diesem Hintergrund sollte ihnen jetzt groß werden, was sie haben, was sie in Christus haben. Also es ist gut, wenn man mal zurückblickt, es ist gut, wenn man sich mal erinnert, wo komme ich her? Ist auch für uns gut, wenn wir Christen sind, denn wir sollen nie vergessen, was wir waren. Wir hatten kein Recht gehabt auf die Gnade Gottes. Niemand hat ein Recht auf die Gnade Gottes. Kein einziger kann sagen, aber mir musst du Gnade erweisen. Gnade muss man nicht erweisen. Gnade wird grundsätzlich geschenkt. Kein Mensch hat Anspruch auf die Gnade Gottes. Israel auch nicht. Israel hat Gott geliebt. Warum? Nicht, weil ihr ein großes Volk seid oder ein besonderes Volk seid oder ein heiliges Volk seid, sondern weil ich euch liebte, sagt Gott. 5. Mose 4 und 5. Mose 7, Vers 6. weil ich euch geliebt habe, deshalb habe ich euch erwählt. Ja, also das ist das, was sie waren. Und jetzt in Vers 13, was sie jetzt sind. Ja. Nun aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahe geworden durch das Blut des Christus, denn er selbst ist unser Friede, er, der die beiden eins machte und die Scheidewand, den Zaun, auflöste. Jetzt sind sie nahe geworden. Und er spricht dann von Versöhnung. Was heißt nahe geworden? Nahe durch das Blut Jesu Christi. Wahrscheinlich bezieht er sich auf einen alttestamentlichen Text aus Jesaja 57. Ich habe den Text mir hier aufgeschrieben. Jesaja 57, Vers 19. Ich schaffe die Frucht der Lippen, sagt der Herr, Friede, Friede den Fernen und den Nahen. Und ich will es heilen. Also das Volk. Friede, Friede den Fernen, das sind die Heiden, die in der Ferne, und Friede den Nahen. Und er sagt jetzt, in Christus Jesus seid ihr nahe geworden. Also die Heiden sind herzugekommen. Sie waren zuerst in der Ferne. Die Israeliten waren immer nahe. Also mit dem Nahekommen sind die Fernen den Israeliten, die nahe waren, nahe gekommen. Also jetzt dadurch, dass die von der Ferne herbeigekommen sind, sind sie jetzt in der Nähe der Israeliten. Und das sind sie aber nur deshalb nahe, den Israeliten, wenn sie nahe beim Messias sind. Dort beim Messias treffen sie sich, die Heiden und die Juden. Dort begegnen sie sich jetzt. Also wer ist gemeint? Die Nicht-Juden, die Heiden. Es geht hier, es ist ganz wichtig, es geht hier um den Unterschied zwischen Völker und Juden oder Völker und Israel. Es geht jetzt nicht um den Unterschied zwischen Gemeinde und Israel, nein, es geht um den Unterschied zwischen den Völkern und Israel. Also wer, die Nicht-Israeliten, sind nahe geworden? In Christus Jesus. Wann sind sie nahe geworden? In Christus Jesus. Das heißt, in dem Moment, als sie zu Christus gekommen sind, hat Christus sie hineinversetzt, hat Gott sie hineinversetzt in Christus. Und jetzt, weil sie in Christus sind, jetzt sind sie nahe. Jetzt sind sie auch ganz nahe bei Israel. Und zwar bei den Israeliten, die den Messias angenommen haben. Dort bei Christus haben sie jetzt ein Wohnrecht bekommen, wie alle Israeliten, die auch zu Christus gekommen sind. Jetzt sind sie ganz nahe geworden. Durch das Blut Christi, also durch seinen Opfertod, durch das vergossene Blut. Er ist unser Friede. Ja, dieser Christus in Person, er ist unser Friede. Jetzt sind sie nahe geworden, jetzt sind sie versöhnt worden. Näher können sie gar nicht kommen, als sie schon sind. Sie sind in dem Sohn Gottes und sie sind jetzt Söhne Gottes, Kinder Gottes. Näher können sie gar nicht kommen. Sie sind herausgeholt worden aus dem Schmutz der Welt, aus dem Schotterhaufen der Welt und sind jetzt zum Sohn Gottes gekommen. Er ist unser Friede. Schauen wir uns jetzt gerade weiter diese nächsten Verse an, Vers 14 bis 16. Was sind also die Begleiterscheinungen, dass sie nahe geworden sind? Denn er selbst ist unser Friede, er, der die beiden eins machte. Habe ich hier den Text? Ja, denn er ist unser Friede, er, der die beiden eins machte und die Scheidewand, den Zaun, auflöste, die Feindschaft, und zwar in seinem Fleisch, indem er das Gesetz mit seinen in Satzungen gefassten Geboten außer Kraft setzte, damit er die zwei, das sind diese zwei Völker, die Juden einerseits und die Heiden andererseits, damit er die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen schaffe und so Frieden stifte und die beiden in einem Leibe ganz mit Gott versöhne durch das Kreuz, da er durch dasselbe die Feindschaft tötete. Hier haben wir wieder so einen langen Satz von Paulus, ganz typisch, und wir müssen ihn Stück für Stück durchgehen, diesen Satz. Also, was sind jetzt diese Begleiterscheinungen, wenn man nahe gekommen ist? Das Erste, was er sagt, er machte die beiden eins. Er machte Frieden. Also es hat eine Versöhnung stattgefunden. Und zwar nicht nur eine Versöhnung mit Gott, die sowieso. Es ist hier gemeint eine Versöhnung zwischen Menschen. Zwischen Heiden und Juden. Zwischen Israeliten und Nicht-Israeliten. die waren entzweit. Da war eine Scheidewand, eine Mauer. Und diese Scheidewand ist abgebrochen worden, ist aufgelöst, in Luft aufgelöst worden. Der Zaun oder die Wand, die Mauer, die Israel, das war eine Schutzmauer. Israel, Gott hat um Israel herum eine Mauer gezogen oder einen Zaun, können wir auch sagen. Ja. Gott hat einen Zaun gezogen rund um Israel herum und dieser Zaun war das Gesetz. Das Gesetz, das ist wie bei unseren Kindern, oder? Wenn die Kinder so 2-3 Jahre oder, weiß nicht, oder ein Jahr sind, schon ein bisschen so stehen können, aber noch nicht klettern können, dann stellen wir ihnen einen Zaun rundherum auf. Oder? Wie sagt man hier? In Österreich sagt man Gehschule. Da lernt das Kind auch ein bisschen gehen. Laufgitter sagt man hier, oder? Laufgitter. Ja. Das ist der Zaun, das Gesetz. Und das heißt für das Kind, da darfst du dich bewegen. Hier in diesem Raum hast du Freiheit. Ja. Aber dann ist der Zaun. Und da kommst du nicht drüber. So war das Gesetz, also das Gott den Israeliten gegeben hat, ein Schutz, um das Volk Israel heilig zu halten. Ja, damit es abgesondert bleibt von den Völkern, damit es sich nicht vermischt mit den Völkern. Und Gott hat damals gesagt am Sinai, ich habe euch aus Ägypten herausgeholt, habe euch auf Adlersflügeln getragen, ich habe euch zu mir gebracht. Und jetzt, wenn ihr fleißig auf meine Gesetze hören werdet und wenn ihr meinen Bund halten werdet, dann werde ich euch zu einem Königreich von Priestern machen, hat ihnen gesagt, dort in 2. Mose 19. Und Israel hat aber das Gesetz nicht gehalten und weil Israel das Gesetz nicht gehalten hat und weil Gott das auch wusste, hat er ihnen auch ein Opfergesetz gemacht. Oder? Er hat ein Opfersystem ihnen gegeben, das gehört auch zum Gesetz, das Opfersystem. Der Zaun des Gesetzes, also dieses Opfersystem war auch so, dass Gott gesagt hat, ich mache einen Zaun zwischen euch und mir. Er hat eine Stiftshütte aufgestellt und da gab es mehrere Vorhänge, die waren auch wie ein Zaun. So draußen rundherum gab es einen buchstäblichen Zaun und dann durften nur die Priester hinein, dort durften sie die Opfer bringen. Und da gab es noch einmal einen Vorhang, da durften nur die dienenden Priester hinein, das Heiligtum. Und da gab es noch einmal einen Vorhang. Ja, es gab also drei Vorhänge. Ja. Der Eingang zur Stiftshütte, dann der erste Vorhang zum Heiligtum und dann der zweite Vorhang zum Allerheiligsten. Lauter Vorhänge und die Vorhänge waren wie ein Zaun. Da darfst du nicht weiter. Und er hat sogar Cherubim aufmalen lassen, die sagen, halt! Ja, die Cherubim wie im Paradies auch. Im Paradies gab es ja auch nach dem Sündenfall Cherubim am Eingang zum Paradies und die haben gesagt, halt, ja, mit dem Schwert standen sie da. Und hier geht der Priester hinein und dann sieht er den zweiten Vorhang, da stehen sind die Cherubim und die rufen, nein, die rufen nicht, aber sie schauen so aus, oder? Die halten ihn zurück, halt, keinen Schritt weiter. Hier ist Gott, der heilige Gott und du hast nichts zu tun, nichts zu schaffen mit dem heiligen Gott. Ihr seid Sünder. Und nur einmal im Jahr darf der hohe Priester dann stellvertretend das Blut bringen, aber dann muss er selber in Weihrauch gehüllt sein und er muss am Boden Blut hinspritzen und auf das Blut muss er sich draufstellen und dann muss er mit dem Blut kommen und das Blut auf die Bundeslade spritzen. Jedenfalls nicht ohne Weihrauch und nicht ohne Blut darf er dort hineintreten, einmal im Jahr und dann ganz schnell wieder raus. Man sagt, manche Israeliten hätten auch den hohen Priester angebunden mit einer Schnur, dass falls er tot umfällt da drinnen, dass sie ihn dann wieder rausziehen können, ja, weil sie Angst hatten vor der Heiligkeit Gottes. Gott hat einen Zaun gemacht. Der Zaun ist das Gesetz, eine Scheidewand zwischen Gott und den Menschen. Der hat geoffenbart die Feindschaft der Sünde. Also es gab zweierlei Zäune. Einerseits ein Zaun zwischen Gott und Mensch wegen der Sünde. Der Zaun hat ihnen immer wieder die Botschaft vermittelt, ihr seid Sünder. Und dann gab es den anderen Zaun gegenüber den Heiden draußen, damit sie sich nicht vermischen. Also doppelte Feindschaft, Feindschaft gegen Gott und Feindschaft zwischen Heiden und Juden, Juden und Heiden. Und jetzt kam der Herr Jesus und er hat die Scheidewand aufgelöst. In nichts aufgelöst. Der hat den Vorhang zerrissen zu Gott, sodass jetzt der Zugang zu Gott möglich war durch sein Blut, durch sein Opfer Und er hat die Feindschaft, die zwischen Heiden und Juden bestand, niedergerissen, den Zaun, der da war. Jetzt in Christus Jesus dürfen alle kommen und da gibt es keinen Zaun bei Christus. Es ist nicht so, dass Christus wiederum einen Zaun errichtet. Ja? Also er löste die Scheidewand auf durch das Kreuz, durch sein Werk am Kreuz. Ich habe mir aufgeschrieben, als der Zaun, der zur Scheidewand geworden war, mit dem Tod Christi aufgelöst wurde, war der Weg frei zur Annäherung zwischen den beiden Menschengruppen. Aber jetzt ist ein Problem gewesen. Das war nicht mit einem Mal so. Das war nicht an dem Tag, an dem Christus starb, war keine Feindschaft mehr zwischen Juden und Heiden. So war es nicht. Nein, das war jetzt, da begann jetzt ein Prozess, nämlich wenn ein Jude zu Christus kommt und wenn ein Heide zu Christus kommt, dann ist der Zaun weg. Dann treffen sich beide bei Christus und dann ist kein Zaun mehr da. Da ist nicht Jude und nicht Heide. Da ist kein Unterschied mehr, sagt Paulus. Und das ist das, was hier beschrieben wird. Er löste die Scheidewand auf durch das Kreuz. Er setzte das Gesetz, das uns schuldig gesprochen hat, außer Kraft. Er hat das Gesetz unwirksam gemacht. Das gemeint ist das vom Gesetz, das uns schuldig spricht, oder? Das Verdammungsurteil. Unwirksam gemacht in Bezug auf die Erlösung des Menschen, dass es ihn verdammen könnte. Das Gesetz kann den Sünder nicht mehr verfluchen. Christus hat es gehalten und Christus hat bezahlt. Also jetzt ist Freiheit da. In dem Sinne hat er das Gesetz aufgelöst. Bitte, in einem anderen Sinne hat er das Gesetz nicht aufgelöst. Der Herr Jesus sagt, ich kam nicht, um aufzulösen, Mose und die Propheten, sondern zu erfüllen. Das Wort Gottes bleibt bestehen als solches, aber das Opfergesetz, das eingerichtet wurde, ja, das hat Christus erfüllt. Und den Fluch des Gesetzes, den hat Christus auf sich genommen. In dem Sinn sind wir befreit vom, wir sind nicht befreit vom Gesetz, wir sind befreit vom Fluch des Gesetzes. Galater 3, Vers 13. Ja. Wir sind, wenn wir zu Christus kommen, dann haben wir immer noch ein Gesetz. Aber dieses Gesetz ist Christus. Und alles, was Christus sagt, und jetzt schauen wir die Bibel ganz anders an. Wenn wir Christen sind, dann lesen wir unsere Bibel mit ganz anderen Augen, mit liebenden Augen. Wir lieben unseren Erlöser und jetzt schauen wir nach, was er gerne haben möchte. Und dann lesen wir von 1. Mose bis Offenbarung. Was hat er gerne? Ganz anders wie der Israelit, der ein Gesetz liest, das ihn verdammt. Ja? Vielleicht kennt ihr dieses Bild von den zwei Ehefrauen. Der Mann, der eine Ehefrau heiratete und ihr gesagt hat, ich will essen nur nach Kochbuchart. Und wenn du das Essen nicht nach Kochbuchart machst, ist es aus. Jetzt kann man sich vorstellen, was das für eine Beziehung ist, oder? Und vor allem, wenn die Frau das erste Mal kochen wird. Ja? Mit Zittern und Zagen. Und jedes Mal hängt das Schwert über ihr. Die Ehe ist jeden Moment aus, ja? Wenn es nicht mehr so ist, wie es ihm gefällt. Und die andere Ehe, da ist der Mann, der sagt seiner Frau, ich liebe dich, bedingungslos. Und weißt du was? Ich gebe dir heute ein Kochbuch und ich habe so gern Essen nach Kochbuchart. Und weißt du was? Ich selber habe mir mal kochen gelernt. Ich bin Meisterkoch und ich möchte dir das jetzt beibringen. Und wir gehen gemeinsam an die Arbeit. Dann ist das eine Freude für die Frau. Dann lernt sie das Kochen mit der Hilfe dieses Ehemannes. Ja. So ist es jetzt, so ist unsere Beziehung zu dem Gesetz. Wir lieben den Herrn, der uns erlöst hat, und jetzt gehen wir ran an die Schrift. Aber wir haben die Kraft von ihm und wir haben die Anleitung und die Liebe von ihm. Das ist also eine ganz andere Beziehung zum Gesetz. In diesem Sinn hat er das Gesetz nicht aufgelöst, aber im Sinne, dass das Gesetz uns schuldig gesprochen hat, hat er es außer Kraft gesetzt. Da gibt es keine Verdammnis mehr für die, die in Jesus Christus sind. Und der Vorhang ist zerrissen, der Vorhang, der uns trennte. Und dann heißt es weiter, er schuf aus den Zweien einen neuen Menschen. Er schuf aus zwei einen neuen Menschen. Das war zu Pfingsten, als der Heilige Geist kam. Da hat er den Geist ausgegossen und hat eine neue Einheit geschaffen. Alle, die den Heiligen Geist bekommen, bilden eine neue Einheit. Das ist der Leib Jesu Christi, der neue Mensch. Da wird man neu, durch den Geist neu gemacht. Und wenn es ein Jude ist, wird er neu. Und wenn es ein Heide ist, wird er neu. Und alle, die da neu gemacht werden, bilden also einen neuen Menschen, eine neue Einheit. Das heißt hier, und die beiden in einem Leibe, also im Leib Christi, in der Gemeinde der Versöhnten, um die beiden in einem Leibe ganz mit Gott zu versöhnen. Also in dem Leib Jesu Christi, in der Gemeinde, geschieht eine Versöhnung mit Gott und untereinander auch. Es ist eine doppelte Versöhnung. Und in dem Sinn ist es auch ein Prozess. Denn je mehr Menschen zu diesem einen Christus kommen, desto mehr werden Menschen sich versöhnen. Ja. Ich erlebe das so schön, ich komme ja viel herum. Zum Beispiel haben wir in Rumänien im Frühling immer ein Seminar mit Deutschen, der Rest der Deutschen dort in der Gemeinde in Hermannstadt, und mit Rumänen und mit Zigeunern. Und es ist so, dass die Zigeuner und die Rumänen, die können sich nicht ausstehen. Und grundsätzlich können die Deutschen und die Rumänen auch nicht viel miteinander anfangen. Das zeigt die ganze Geschichte. Die Deutschen haben sich 900 Jahre lang, haben sie sich getrennt gehalten von den Rumänen. Ja, es gibt schon seit 900 Jahren oder 1000 Jahren Deutsche in Rumänien. Die haben sich abgesondert von den Rumänen. Da ist eine Kluft im Volk. Ja. Ein Deutscher will nicht so sein wie ein Rumäne. Und ein Rumäne will nicht so sein wie ein Zigeuner. Und da sind wir, Deutsche und Zigeuner und Rumänen. Und das Schöne war, wir hatten immer eine Andacht am Morgen und da kommt ein Zigeuner nach vorne und belehrt die Deutschen aus Gottes Wort und belehrt die Rumänen aus Gottes Wort. Und die Brüder sitzen da und nehmen das auf und sagen Danke und preisen den Herrn. Da ist nichts vorhanden, keine Kluft, gar nichts. Das ist das, was geworden ist in Christus, diese schöne Einheit. Araber, bekehrte Araber und bekehrte Israelis. Ja. Bekehrte Palästinenser und bekehrte Israelis. Da ist nichts vorhanden. Das ist das Schöne. In einem Leibe, also in dem Leib Jesu Christi, mit Gott versöhnt und untereinander versöhnt. Und diese Versöhnung, das ist ein Prozess, das geht länger. Mit Gott werden wir sofort versöhnt, ja? Aber mit den Menschen werden wir in dem Maße versöhnt, indem sie alle zu Christus kommen. Nun, alle werden letztlich nicht kommen, aber die kommen, die werden versöhnt. Und das ist ein Prozess. Christus ist also dann in doppelter Weise unser Friede. Er hat unsere Schuld getilgt, hat Friede mit Gott hergestellt, unsere persönliche Schuld, indem er gestorben ist. Und er ist auferstanden und jetzt als Auferstandener bildet er eine neue Einheit. Als Auferstandener gibt er jetzt sein Leben Menschen und die Menschen, die das Leben bekommen, bilden eine neue Einheit. Und so stellt er Friede her unter Menschen. Er tötete die Feindschaft. Diese Feindschaft dieser beiden gegeneinander durch das Kreuz. Und nicht nur bei Juden und Heiden, überhaupt gibt es ja viele Feindschaften in der Welt. Und wenn solche Menschen zu Christus kommen, das ist was Wunderbares. Also er nahm die Feindschaft auf sich und versöhnt die beiden. In Christus sind sie versöhnt, aber nicht außerhalb von Christus, nur in Christus geht das. Da gibt es keinen Patriotismus mehr. Wir sprechen nicht von Zigeunerchristen. Wir sprechen von Christen, die halt von den Zigeunern kommen oder österreichische und deutsche Christen. Nein, das sind Christen aus Österreich und Christen aus Deutschland und Christen von irgendwo. Ja? Aber das Patriotistische oder sonst Trennende, das tritt zurück. Wir sprechen nicht von schwarzen Christen und weißen Christen. Nein, es sind Christen, die kommen von verschiedenen Herkunft, ja? Aber jetzt sind sie einfach Christen. Wir sprechen übrigens auch nicht von Messias-gläubigen Christen und anderen nicht-messianischen Christen. Manche reden so, aber das ist eine Unart. Das ist eine Unart. Es gibt nicht Jude und Heide. Es gibt nicht mehr. Es gibt einfach nur Christen. Also lassen wir das mit irgendwelchen Leuten meinen, weil sie Juden sind oder sie meinen, sie sind Juden. Sie führen irgendwie ihre Abstammung auf Abraham zurück, wenn sie das überhaupt beweisen können. Das kann niemand beweisen übrigens. weil die Geschlechtsregister zerstört sind. Niemand kann es beweisen. Aber da sind jetzt irgendwelche Juden, oder? Kommen zum Glauben. Und da sind Heiden, die kommen zum Glauben. Dann spricht man ja von messiasgläubigen Juden. Messiasgläubigen Juden. Wieso sprechen wir so? Das sind einfach Christen. Paulus würde nie so geredet haben. Ja? Also, was sind jetzt die, und wie geht's weiter? Ich denke, wir sollten hier noch kurz die Pause machen. Singen wir ein Lied hier.